von der Band für diesen tollen Ostersong. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dieser Text, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das kommt von Hiob. Und Hiob hat 400 Jahre gelebt, bevor Jesus geboren wurde. Und er hat trotzdem diesen Satz gesagt. Dem sind alle seine Kinder gestorben, er war selber todkrank. Aber Gott hat ihm eine riesen Portion Hoffnung und Glauben ins Herz gegeben, so dass er das sagen konnte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der wird mich retten. Und es gibt noch so ein Hiob-Wort, das hat mich mal total geflasht, als ich in der alten Kirche für dich zuständig war und habe einen hebräischen Grabstein gesehen, wahrscheinlich von Judenchristen, die den damals da haben reinbauen lassen, so im 16. Jahrhundert. Und da habe ich auf Hebräisch ein Wort auch von dem Hiob gelesen. Ich habe mal als Hebräischlehrer gearbeitet, deshalb konnte ich das entziffern. Und da stand Yahweh Lishuati Kiviti. Also Yahweh, Herr Gott, auf deinen, und jetzt muss man wörtlich übersetzen, auf deinen Jeshua hoffe ich, ist auch von Hiob. Ja. Und Jeshua heißt wörtlich übersetzt Rettung oder Retter, aber es ist auch der Eigenname von Jesus. Ne? Und das hat der Hiob schon so formuliert, viele Jahrhunderte vom Geist Gottes inspiriert in seiner Not. Und das wünsche ich auch heute allen Leuten, die in Not sind, dass sie diese Auferstehungshoffnung so stark in ihrem Herzen tragen. Auf deinen Jesus hoffe ich. Ja, jetzt habe ich eigentlich meine Predigtfrage, mit der ich anfangen wollte, schon fast selbst beantwortet. Warum ist das die beste Botschaft der Welt, die wir an Ostern zu verkünden haben, weiterzugeben? Es hat etwas damit zu tun, dass die Osterbotschaft, die Botschaft von Jesus, der gekommen ist in diese Welt, etwas mit dem Grundübel zu tun hat, mit dem Menschen zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, womit ihr gerade Probleme habt. Vielleicht mit Eltern, vielleicht mit Arbeit, vielleicht mit Beziehungen. Alle diese Übel oder mit körperlichen Problemen, alle diese Übel lassen sich auf zwei Ursachen zurückführen, die unser Leben schwer machen. Das eine ist unsere Sterblichkeit, die sich manchmal schon ausdrückt in Krankheit. Und das andere ist das Böse, das im Herzen jedes Menschen steckt, die Sünde. Und diese beiden Grundprobleme, die alle Menschen in allen Kulturen und zu allen Zeiten gemeinsam haben, auf die hat Gott eine Lösung geschickt in die Welt. Also Jesus ist die Lösung auf diese Probleme, die wir haben, nämlich unsere Sterblichkeit und das Böse, das in den Menschen steckt. Im Hebräerbrief heißt es, in einem Brief des Neuen Testaments, ohne Jesus, ohne Ostern, müssten die Menschen Zeit ihres Lebens Knechte des Todes sein. Ich finde, das kann man ganz gut auch empirisch nachweisen. Man kann es sehen an Menschen. Dieser Lebenshunger, diese Angst, zu kurz zu kommen, etwas zu verpassen, diese Angst, dass mein Leben plötzlich zu Ende sein könnte und ich habe noch nicht alles ausgekostet. Das ist eigentlich Knechtschaft des Todes. Aber wenn du das weißt, dass Jesus gekommen ist und dass er die Macht des Todes gebrochen hat und dass es bei ihm unvergängliches Leben gibt, dann bist du von diesem Terror der Angst befreit, von der Angst vor Krankheit und Verlust. Und es fängt ein Leben der Versöhnung und der Hoffnung an. Und selbst wenn du krank wirst oder wenn du eine Chance verpasst hast in deinem Leben oder etwas zerbrochen ist oder etwas beschädigt ist, dann kannst du trotzdem wissen, mein Glück, meine Persönlichkeit, mein Leben, das ist unzerstörbar bei Gott, weil Jesus lebendig ist. Ich werde eure Trauer in Freude verwandeln, das hat er versprochen, Jesus. Manche verwechseln ja das Christentum mit so einer Art Kult für einen glorreichen Toten. Viele Religionen funktionieren ja so, man verehrt einen Anführer, der früher mal gelebt hat, der kluge Dinge gesagt hat, der gute Gesetze gegeben hat. Und dann meint man, wenn man ihn nur nacheifert und seine Gesetze hält, dann kommt unser Leben in Ordnung. Also ob der nun Mohammed heißt oder Siddhartha Gautama, der dann als Buddha verehrt wird, wer auch immer. Hier in der Gegend, so Weimar, da stehen ja Goethe und Schiller, da gibt es auch so ein Bildungsbürgertum mit so einem Schiller-Goethe-Kult. Und die haben auch wirklich kluge Sachen gesagt. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mir nochmal Faust 1 angucke im DNT. Das läuft da gerade nächsten Monat noch. Ja, das ist wirklich klug. Aber wenn man wollte, könnte man an ihr Grab gehen und könnte ihre Knochen ausgraben, so wie das Anna passiert ist. Allerdings hoffentlich waren das keine Menschenknochen. Also jedenfalls, aber jedenfalls, diese Leute, die sind tot, ja? Und auch Buddha ist gestorben und tot geblieben und Mohammed. Das ist bei Jesus total anders. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Sagt der Engel zu den Frauen, als sie den toten Jesus einbalsamieren wollen. Geht nicht, der ist nicht mehr da. Das Grab ist leer, Jesus ist lebendig. Und das Tolle ist, dass du jetzt Jesus erleben kannst, dass er da ist, dass du dich an ihn wenden kannst, dass er dir nicht nur kluge Worte dagelassen hat und Gesetze und Ordnungen, wie du dein Leben leben kannst, sondern dass du dich persönlich an ihn wenden kannst. Und dass er mal sichtbar kommen wird in diese Welt. Und deshalb die ersten Christen gebetet haben, komm Herr Jesus, lass die Welt nicht weiter so böse laufen. Und Jesus wirkt schon jetzt im Herzen der Christen, er wirkt an uns, er baut sein Reich der Liebe und des Friedens überall, wo Christen sich versammeln. Auch diese Gemeinde hier ist ein Teil dieser neuen Welt, die Gott schafft. Und er redet durch sein Wort zu uns und davon geht der Predigttext, davon handelt der Predigttext heute. Ihr könnt mal auf die Blättchen schauen, die ihr bekommen habt am Eingang. Und wenn ihr das aufblättert, da ist ausnahmsweise oder ab und zu drucke ich da den Predigttext rein. Diesmal ist er gerade drin. Und das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und da schreibt er was rein, was grundlegend wichtig ist für alle Christen. Er schreibt, ich erinnere euch, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst, glaube ich, gläubig geworden wäret. Also der Apostel sagt, wenn wir die Worte von Jesus hören, dann kommt er lebendig zu uns und gibt diesen Worten Kraft. Und das haben schon viele Leute entdeckt. Viele haben entdeckt, dass es bei Jesus wirklich eine Kraft gibt, die mich von dem Bösen befreit, das mein Leben sonst gefangen hält. Eine Kraft, die mich von der Todesangst befreit. Und für manche ist das so kostbar, dass sie sehr viel riskieren, um in Kontakt mit Jesus zu kommen. Ich habe von Benediktinermönchen aus Algerien erzählt bekommen, dass zu ihnen nachts Leute heimlich kommen, in ihr Kloster in Algerien, um sich taufen zu lassen. Und neulich hat Katharina hier im Aufwind-Gottesdienst erzählt von einem Paar aus Syrien, die auch hierher nach Deutschland geflüchtet sind und wo die Frau sich hier das erste Mal getraut hat zu sagen, ja, ich will auch zu Jesus gehören, auch wenn das mir vielleicht Nachteile bringt in meinem kulturellen Kontext mit den Leuten in meinem Flüchtlingsheim, aber ich will zu Jesus gehören. Es ist auf jeden Fall etwas, was sich lohnt. Ja? Es ist besser als alles, sagen diese Leute. Deine Güte, Gott, ist besser als Leben, heißt es im Psalm 63. In Algerien kann es dich das Leben kosten, wenn du Christ wirst, aber Jesus zu gehören, ihm zu vertrauen, ist besser als Leben. Das Wort Gottes ist wie ein Dynamit, sagt der Apostel am Anfang vom Römerbrief. Das Evangelium ist ein Dynamit Gottes. Es sprengt die Ketten der Angst, die Ketten des Bösen, das in uns steckt. Denn im Evangelium kommt Jesus selbst. Er beglaubigt sein Wort. Bitte darum, dass Gott dir immer wieder so ein frisches Wort schenkt, was dich bewegt, was dich trifft, was dir weiterhilft. Vielleicht ist es ja dieser Wochenspruch heute, der draußen auf dem Blättchen außen drauf steht, wo Jesus sagt, das fand ich mal total stark, dass er sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wenn dein bester Freund, der dich unendlich liebt, diese Kraft hat, dann musst du dich wirklich nicht mehr fürchten. Und dann schreibt Paulus weiter, was zum Kern des Evangeliums gehört. Er schreibt weiter, als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich selber empfangen habe, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und auferstanden am dritten Tag nach der Schrift. Diese Formel für uns, das ist was ganz Zentrales im Judentum. Es ist die jüdische Sühneformel, dass da einer ein Opfer gibt, was für uns eintritt, dass Jesus für uns eintritt. Deshalb hat Jesus diese Worte auch benutzt beim Abendmahl und hat gesagt, hey, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird. Das ist mein Blut, das für dich vergossen wird. Und genau das ist das Ziel seines Lebens. Das ist die Pointe seiner Lebensgeschichte. Dazu ist er Weihnachten gekommen, weil er uns auf diese Weise frei machen will. An ihm hat Gott stellvertretend sein Urteil vollzogen, das eigentlich uns treffen müsste. Am Kreuz hat Gott das Gericht über uns schon vorweggenommen. Deshalb kann Jesus uns versprechen, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer mit mir verbunden ist, der hat jetzt schon das ewige Leben und wird von Gott nicht mehr verurteilt werden. Du musst dich nicht mehr fürchten, vor keinem Menschen mehr und auch vor Gott nicht mehr, denn Jesus tritt für dich ein. Ist das nicht toll? Martin Luther hat mal gesagt, diese Worte für dich, für mich, die sollst du im Geist, im Kopf, hinter jeden Satz des Glaubensbekenntnisses setzen, wo es heißt, er ist geboren von der Jungfrau Maria. Für dich ist er gekommen. Er hat gelitten, er ist gekreuzigt worden, er ist gestorben und begraben worden für dich. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten für dich. Sein Eintreten, seine Sühne, das ist Gottes Liebe in Aktion. Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Und Paulus sagt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich selber empfangen. Ihm ist wichtig, dieser Inhalt des christlichen Glaubens ist nicht seine Erfindung, seine Definition, sondern das ist der Konsens aller Christen. Das haben ihm schon die Apostel in Jerusalem anvertraut. Das ist wie ein kostbarer Schatz, wie ein Geheimwissen, diese Erkenntnis, dass Jesus für dich da ist, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, für dich von den Toten auferstanden. Und Paulus war auch wichtig als Juden, die ersten Christen waren ja zugleich auch alle Juden, dass das, was da passiert ist an Ostern, so von Gott vorherbestimmt war und schon so vorher in der Schrift stand. Nach der Schrift ist Jesus gestorben und nach der Schrift auch auferstanden. Gott hatte das vorher angekündigt. Das kann man zum Beispiel lesen beim Propheten Jesaja. Das ist auch schon im jüdischen Alten Testament enthalten gewesen, das Buch des Propheten Jesaja. Und wenn man da ab Kapitel 50 liest, mach das mal, da ist von einem Gottesknecht die Rede, von einem kommenden Erlöser, vom Messias. Und da werden bis ins Detail die Leiden beschrieben, die Jesus später erlitten hat. Aber Leute, das ist 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben. Wir haben in Qumran, hat man 1945 Schriftrollen gefunden, die sind aufgeschrieben worden im 4. Jahrhundert vor Christus. Also diese Jesaja-Worte, die den Weg von Jesus, sein Kreuz und seine Auferstehung beschreiben, die haben wir auf Papier schon 350 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben. Ja, das muss man sich mal klar machen. Gott hat das von langer Hand geplant, was da passiert ist. Er hat deine und meine Rettung schon sehr lange im Voraus auf dem Schirm gehabt. Oder auch Psalm 22, den Jesus am Kreuz betet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der hat auch einen Auferstehungsteil. Da wird das Sterben des Messias vorausgesagt, seine Qualen, aber auch sein Sieg und die Entstehung der Gemeinde. Das ist nach der Schrift passiert. Gott hat es so geplant für dich. Er war echt begraben, er war richtig tot. Und das ist auch ein großer Trost für die, die jetzt um jemanden trauern, der gestorben ist, zum Beispiel für die Eltern, die um die Kinder trauern, die in der German Wings Maschine saßen, die vor einem Jahr abgestürzt ist. Oder die Menschen in Brüssel, die über die Terroropfer trauern. Dass sie diese Botschaft hören, darum haben wir auch jetzt gebetet an Ostern, dass Gottes Macht weiter reicht als die Grenze des Todes. An Jesus kann man das so sehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus hat das letzte Wort. Er sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben, jeder, der ihm vertraut, der zu ihm gehört. Und Paulus schreibt weiter, ich gebe euch weiter, dass Jesus auferstanden ist und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist ein anderer Name für Petrus, den Anführer der ersten Christen. Dann ist Jesus gesehen worden von den Zwölfen, also von den anderen Jüngern, die vorher die Jahre mit ihm gelebt haben. Danach ist er gesehen worden von 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Also man konnte in Jerusalem rumlaufen und konnte ganz verschiedene Zeugen befragen, die alle dem lebendigen Jesus begegnet sind. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und danach von allen Aposteln. Ist das nicht krass? Die haben alle den auferstandenen Jesus selbst gesehen. Ganz normale Leute, Leute, die wissen, dass Tote nicht lebendig werden. Und man kann in den Osterberichten der Evangelien nachlesen, wie extrem schwer das für sie war, das zu begreifen, diese neue Realität, dass jemand, der tot war, wieder lebendig ist. Gerade ausgerechnet Jesus, auf den die so viele Hoffnungen gesetzt haben und wo sie so enttäuscht und tief traurig waren, als er dann am Kreuz gestorben ist, dass der wieder lebendig ist, das konnten die echt nicht glauben. Manche von ihnen hatten ja seine Leiche mit eigenen Händen vom Kreuz abgenommen. Die hatten den toten Jesus in ihren Armen. Und jetzt sollte der wieder vor ihnen stehen, lebendig? Das checken die nicht, was da los ist. Das kann doch gar nicht sein. Das heißt dann, ihr Herz war voll Freude und Entsetzen. Und trotzdem haben sie ihn echt gesehen. Und das erzählen sie uns. Da steht das griechische Wort im Urtext für Horao, das für optisches Sehen benutzt wird. Also nicht für irgendwelche inneren Ansichten oder inneren Visionen oder sowas, sondern genauso wie ich diesen Stuhl sehe, so haben die Jesus gesehen. Und der Johannes, einer der Jünger, schreibt in seinem Brief, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was unsere Hände betastet haben, das verkünden wir euch. Wir sind nicht irgendwelchen Mythen gefolgt, irgendwelchen Fantasien, sondern was wir selber live erlebt haben. Es ist brutal real, dass Jesus lebendig ist. Und dann schreibt Paulus zum Schluss, zuletzt von allen ist er auch mir, von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich bin nicht wert, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist eine krasse Geschichte von Paulus. Ihr könnt die mal nachlesen im Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 8 und 9. Saulus, das war ein echter Christenhasser. Ja, einer, der Jesus für einen üblen Betrüger hielt, denn schließlich stand im Alten Testament, im 5. Buch Mose, einer, der am Kreuz hängt, ist ein Verfluchter von Gott. Also war für ihn klar, wenn Jesus gekreuzigt war, dann ist das einer, der von Gott verflucht ist. Einer, der vorgegeben hat, der Messias zu sein, es aber nicht ist. Und alle Leute, die den verehren, sind Ungläubige, die muss man töten. Diese Jesus-Leute, die hat Paulus verfolgt mit einem unbändigen Hass. Wir konnten uns das bisher nicht vorstellen, aber leider gibt es solche Typen ja in diesen Tagen wieder, die mit großem Hass anderen Menschen begegnen, nur weil sie keine Muslime sind oder weil sie Jesiden sind oder weil sie Christen sind oder andere, die auch von Hass erfüllt sind und Menschen begegnen mit Hass, weil sie keine Deutschen sind, sondern hierher geflüchtet sind. Selbst solche Saulus-Typen, selbst solche Leute kann Gott noch bekehren. Das finde ich toll an dieser Geschichte, dass Paulus das von sich selber sagt. Ich bin der Geringste von allen, ich bin es nicht wert, dass ich überhaupt ein Bote für Jesus bin. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt, der größte Fehler meines Lebens. Toll, wenn Leute das irgendwann mal erkennen. Selbst denen will der Auferstandene Jesus begegnen und will ihren Hass in Liebe verwandeln. Auch unsere Vorfahren in Germanien waren ja solche üblen Typen. Wenn ihr mal lest, was hier für Leute lebten, unsere Ur-Ur-Urgroßmütter und Väter, ey, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ja, die haben ihre neugeborenen Kinder ins Moor geworfen, wenn die in ihr Lebenskonzept nicht passten. Die haben Steine und Bäume angebetet. Die haben sich wegen Ehrverletzung gegenseitig umgebracht. Furchtbar. Aber dann sind Wandermönche aus Irland gekommen und haben ihnen das Evangelium gebracht. Und so ist Jesus in ihr Leben gekommen. Und eine Zivilisation der Liebe und Barmherzigkeit ist entstanden, die es dort nicht gibt, wo das Evangelium noch nicht war oder wo es nicht mehr durchdringt. Deshalb schickt der Auferstandene auch uns los, so wie Paulus, und sagt, geht überall hin und sagt die frohe Botschaft allen Menschen. Mir ist alle Macht gegeben. Der Tod ist besiegt. Amen.